Ich glaube zum Beispiel nicht, dass man sagen kann, dass alle AfD-Wähler rechtsradikal sind. Sie unterstützen aber eine Partei, die Menschen in ihrer Mitte nicht nur toleriert, sondern in leitenden Funktionen hat, die man rechtlich abgesichert als Faschisten bezeichnet.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Antonia Götsch und das ist Wegen guter Führung der ehrliche Führungspodcast vom Harvard Business Manager. Und heute geht es um ein Thema, das mich seit Anfang des Jahres sehr bewegt. Wie kann ich mich als Führungskraft ganz klar positionieren gegen Rechtsextremismus? Ist es überhaupt möglich, sich im Unternehmen für Werte wie Vielfalt und Respekt einzusetzen und sich dann bei politischen Fragen rauszuhalten, wie es die Wirtschaft lange getan hat? Und was mache ich ganz konkret, wenn Mitarbeitende zum Beispiel von einer Kundin oder einem Kollegen rassistisch angegriffen und beleidigt werden? Über all diese Fragen habe ich mit Jörg Ehmer gesprochen. Ein Leser hat mich auf Ehmers Blog und seine LinkedIn-Beiträge aufmerksam gemacht und da habe ich mich dann einen Nachmittag tatsächlich mal ziemlich festgelesen, denn der Manager veröffentlicht keine PR-Mitteilung oder Unternehmensnews, sondern setzt sich zum Beispiel mit rechten Narrativen und Sprachmustern auseinander. Das fand ich dann ganz ungewöhnlich und interessant. Überhaupt hat Jörg Ehmer mich neugierig gemacht. Er ist 57 Jahre alt und nach seinem Jurastudium in die Wirtschaft gegangen und hat von da aus eine sehr vielfältige und bunte Karriere gemacht. Er war bei Vodafone, dann als Vorstand in der Unterhaltungselektronik. 9 Jahre stand er an der Spitze von Apollo Optik und im Dezember 2023 wurde er dann als CEO von Burger King verkündet. Also noch eine ganz frische Rolle. Das ist keine leichte Aufgabe, denke ich. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr Schlagzeilen gemacht, weil ein Investigativteam um den Journalisten Günter Wallraff Verstöße gemeldet hat gegen Hygiene- und Arbeitsvorschriften zum wiederholten Male. Aber das ist natürlich auch eine Chance, Dinge zu verbessern. Und was ich für unser Thema heute sehr spannend finde, Burger King ist ein Unternehmen, in dem jeden Tag über 100 Nationen zusammenarbeiten. Hören wir doch gleich rein ins Interview. Lieber Jörg, herzlich willkommen in Hamburg.
Herzlichen Dank, liebe Antonia. Ich habe im Zug eben schon gehört, die schönste Stadt der Welt.
Es ist natürlich die schönste Stadt und das noch bei Sonne, das haben wir wirklich nicht oft zu bieten. Wir sprechen heute über das Thema Rechtsextremismus. Wir sprechen über die AfD und du beziehst schon lange sehr klar Stellung gegen Rechtsextremismus und das finde ich in der Tat noch recht ungewöhnlich für eine Top-Führungskraft.
Ja, in letzter Zeit habe ich den Eindruck, nimmt es zu, was ja auch was Positives ist. Für mich ist das schon immer bestimmend gewesen in meinem Wertesystem. Ich habe mich schon als Schüler und Schülersprecher gegen Rechtsextremismus eingesetzt und habe dann in meinem Studium, ich bin gelernter Jurist, mich viel mit der Verfassung beschäftigt, mit allgemeiner Staatslehre. Und dann ist es klar, welchen Stellenwert die Demokratie hat und wie wichtig es ist, sich gegen Demokratiefeinde zur Wehr zu setzen. Wenn man dann die Gelegenheit hat, Gehör zu finden, dann finde ich es gut, wenn man das auch nutzt.
Genau, du hast jetzt gerade gesagt, Schülersprecher. Ich wollte dich fragen, wann hat das eigentlich angefangen?
Ja, natürlich. Ich habe in den 80er Jahren Abitur gemacht und das war eine Zeit, die politisch sehr engagiert war, in Summe, wo viele Diskussionen gelaufen sind und wo für mich aber auch klar war, auch von meinem Elternhaus her, es gibt bestimmte Dinge, die gehen einfach nicht, da werden rote Linien überschritten und ich bin gegen jede Form von Extremismus, aber aufgrund unserer Geschichte liegt mir der Rechtsextremismus natürlich besonders am Herzen. Und das ist dann eine Frage der Grundeinstellung, die man wahrscheinlich auch im Elternhaus oder von den Großeltern vermittelt bekommt.
Waren denn deine Eltern selbst politisch engagiert?
Ja, etwas. Mich hat, glaube ich, was das Politische angeht, noch mehr mein Großvater geprägt, der, ich sag mal, in einer relativ kleinen Rolle im Widerstand aktiv war und in Konzentrationslager eingefahren ist und dann aber die Möglichkeit hatte, da rauszugehen, wenn er den Antrag stellt, sich wieder für wehrwürdig erklären zu lassen. Und die Entscheidung war entweder der Tod oder aber diese Entscheidung und der hat sie sich ja nicht leicht gemacht und ist in den Krieg gegangen, ist dort schwer verwundet worden, zurückgekommen und eigentlich sein Leben lang politisch aktiv gewesen und hat immer mit seiner Entscheidung gehadert, ob das jetzt richtig war, diesen Weg zu gehen oder ob er besser einen anderen gegangen wäre. War aber damals schon verheiratet, hatte ein Kind und hat sich dann für diesen Weg entschieden.
Und ja auch irgendwie ungewöhnlich, weil das ja gerade eine Generation ist, wo eben es häufig wenig Dialog gab über das Politische, über die Kriegserlebnisse.
Ja, mein Großvater hat das auch nicht wie so eine Monstranz vor sich hergetragen. Das hat schon intensiver Gespräche bedurft, um da mehr zu erfahren. Und ich habe viel hinterher aus dem Buch gelernt, wo er nur eine Randnotiz war. Also ich wäre jetzt zu viel behauptet zu sagen, er wäre ein glühender Widerstandskämpfer gewesen. Mhm. Aber er war eben dabei und ist erwischt worden und hat deswegen diesen Weg genommen. Und das prägt einen dann schon und öffnet die Augen für vieles und begleitet mich mein Leben.
Was ist denn dein Eindruck? Du hast jetzt gerade gesagt, das hat zugenommen in letzter Zeit, dass Führungskräfte und auch Top-Managerinnen und Top-Manager sich politisch äußern. Was sind denn auch die Gründe, die du gehört hast, warum das bisher eigentlich nicht der Fall war? Weil lange war ja das Schweigen auch durchaus laut und das finde ich jetzt persönlich auch keine falsche Analyse.
Nein, die Analyse ist aus meiner Sicht richtig und ich mag auch die Formulierung, das Schweigen war laut, weil das auch etwas ist, was mich stört. Mhm. Ich finde es ganz spannend, ich habe letztlich, das habt ihr publiziert, dass 2/3 der Befragten zum Thema Diversität sagen, das sei eine Modeerscheinung, wo er auch immer mitschwingt, das geht wieder weg, was ich nicht glaube und auch nicht hoffe. Aber ich glaube, das trifft für viele Themen, die tatsächlich oder scheinbar brisant sind, zu. Dass viele Menschen glauben, sie müssen sich nicht äußern und dann wird es in Anführungsstrichen ein Modethema. Und dann äußert man sich und so wie das Thema dann auch aus dem öffentlichen Fokus wieder weggeht, dann äußern sich Menschen auch nicht mehr. Und ich befürchte, dass zumindest einige, die sich jetzt äußern, auf diesen Zug aufspringen, gar nicht inhaltlich anderer Meinung sind, es aber auch kein Herzensanliegen ist, sondern es gehört jetzt zum guten Ton, sich in dieser Richtung zu äußern und dann tut man das auch, aber ohne eine Agenda dahinter, ohne die Zielvorstellung wirklich etwas bewegen und erreichen zu wollen, sondern eher, weil es dazugehört. Und dann gibt es andere, die waren wahrscheinlich in der Vergangenheit einfach zu bequem, haben jetzt wie viele Menschen in Deutschland auch plötzlich eine andere Sicht auf die Dinge, weil offensichtlich wird, dass Grenzen schon lange überschritten wurden und die finden jetzt zu ihrem Engagement und werden das auch dauerhaft machen und das ist natürlich die noch bessere Variante.
Ich finde, du hast uns da gleich an so einen kniffligen Punkt geführt, weil ich habe mir in der Debatte auch überlegt, warum hast du dich selbst lange nicht lautstärker dazu positioniert und geäußert? Und ich glaube, das ist was, was viele Menschen abgehalten hat, also dieses das Selbstverständliche nicht auszusprechen, aus so einer Sorge, ich will nicht auf so einen Zug aufspringen, ich will da nicht so scheinen. Ich bin jetzt in meinem Bereich eben sehr stark mit Management beschäftigt und versuche da die Bezüge zu sehen. Aber ich habe für mich erkannt, dass eben dieses Nicht-Sprechen dazu führt, dass der Widerstand unsichtbar wird und dass das ganz problematisch ist.
Ja, das ist ja eines der rechten Narrative, das immer wieder gerne gespielt wird, dass sich die Bevölkerung den Staat zurückholen muss und ähnlicher Blödsinn, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Es ist eine erschreckend hohe Zahl, aber es ist die eindeutige und bei weitem die Minderheit, die bestimmte politische Strömungen inhaltlich wählen wollen und nicht nur Protest haben wollen. Und der Eindruck, der dort erweckt wird, ist falsch. Und deswegen ist es gut, wenn jetzt die Mehrheit, die lange geschwiegen hat, sich auch hörbar macht und deutlich macht, nein, es ist nicht so, dass alle irgendwelchen kruden Theorien hinterherrennen, sondern die Mehrheit hat ein sehr gesundes Verständnis davon, was eine Demokratie ausmacht, wie wichtig ein Rechtsstaat für uns ist und wie wichtig auch eine liberale Grundhaltung ist und ein gesundes Werteverständnis. Und das ist das, was sich, glaube ich, jetzt entwickelt hat, relativ schnell in den letzten Monaten durch die Veröffentlichung in den Medien, die das vorangetrieben haben. Und wo ein Bewusstsein dafür entstanden ist, wo wir eigentlich mittlerweile angekommen sind und welche Themen diskutiert werden. Das war ein schöner Beschleuniger dafür, dass Menschen sich haben überzeugen lassen, dass sie jetzt aufstehen müssen. Und das ist meine Beobachtung. Ich habe in letzter Zeit, was ich auch lange, lange vorher nicht gemacht habe, ein paar Demonstrationen besucht zu dem Thema. Und die Menschen, denen ich dort begegnet bin, da waren unheimlich viele dabei, die gesagt haben, ich war noch nie auf einer Demonstration. Mhm. Ja, das ist gut. Mhm. Das finde ich sehr, sehr positiv. Das zeigt, dass dieses Schlagwort der wehrhaften Demokratie in der Breite der Bevölkerung über alle Generationen hinweg und über alle Schichten, wenn man denn an Schichten glaubt, über alle gesellschaftlichen Strukturen hinweg, tief in der Gesellschaft verankert ist. Und die Hoffnung ist, dass das bleibt und gleichzeitig auch, dass da, wo dann das Lautwerden vielleicht wieder zurückgeht, trotzdem das Bewusstsein und die Wachsamkeit für das bleibt, was kritisch zu begucken ist.
Jetzt haben ja viele Führungskräfte Sorge, glaube ich, dass das ihrem Unternehmen schaden könnte. Das ist das, was ich immer wieder gehört habe. Dazu gibt es auch kleinere Studien. Also da sind die wichtigsten Argumente, sich nicht politisch zu äußern, dass eben Mitarbeitende, Anteilseigner oder Kundinnen und Kunden verschreckt werden könnten. Jetzt dachte ich, bei dir können wir ja mal reingucken, wie deine Stakeholder so reagiert haben. Wie haben denn zum Beispiel die Mitarbeitenden reagiert auf dein Engagement und auf deine offenen Worte? Du bist ja auch als CEO bei Burger King noch recht frisch im Amt.
Ja, ich gehe gerne sogar noch einen Schritt zurück in meine vorherige Rolle, weil mich das auch noch mal ganz anders motiviert hat, mich zu äußern. Mhm. Ich erinnere mich gut an eine Veranstaltung mit Filialleiterinnen und Filialleitern, bei der wir über verschiedene Themen gesprochen hatten. Und ich hatte eine relativ flapsige Randbemerkung zum Thema Diskriminierung und Rassismus gemacht. Mhm. Und wahrscheinlich dadurch eine Mitarbeiterin motiviert, eine Filialleiterin, die mir dann eine Frage stellte. Und die Frage war, wie sie damit umgehen solle, wenn in ihrer Filiale offen diskriminierend gegen ihre Mitarbeiter umgegangen mhm. würden. Da habe ich gesagt, was meinen Sie da? Und ja, ich habe eine Mitarbeiterin, trägt ein Kopftuch und da sagen Kunden, sie wollen sich nicht von der beraten lassen. Mhm. Und ehrlicherweise, ich war wahrscheinlich vorher ein bisschen naiv, habe dann nachgefragt, ob andere das auch kennen und haben eine ganze Reihe die Hand gehoben und haben mir geschildert, wie Mitarbeitende, aber auch andere Kunden beleidigt werden rassistisch. Und das macht einem schon so einen Knoten in der Brust, wenn man das hört. Und meine spontane Aussage war, das ist relativ einfach, wenn jemand sich so daneben benimmt mhm. und sich auch nicht entschuldigt, dann könnte er ihn rausschmeißen. Mhm. Auf den Umsatz verzichten wir gerne. Und ich habe das auch an alle Mitarbeitenden und Mitarbeitenden im Unternehmen geschrieben und habe das auf meinem Blog gepostet, damit es alle sehen. Und habe dazu relativ wenig kritisches Feedback bekommen und habe aber von ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine positive Rückmeldung bekommen und ein herzliches Dankeschön. Und mhm. das ist das, was ich in aller Regel erfahre, wenn ich solche Aussagen mache ins Unternehmen herein. Die Masse der Menschen hat das Herz am rechten Fleck und findet das gut. Und von denen, die auf der anderen Seite stehen, äußert sich ein Teil nicht. Und die, die sich äußern, mit denen kann man zumindest in den Dialog gehen. Oder sie verlassen die Organisation, was nicht schlimm ist, wenn man eine offene Organisation haben will, in der anständig miteinander umgegangen wird. Also insofern, ich glaube, bei den Mitarbeitenden hat man selten das Problem. Ich verstehe aber die Sorge von Unternehmerinnen und Unternehmern, was das fürs Unternehmen bedeutet. Und es gibt ja gerade auch aktuell ein Beispiel von einem Edeka-Unternehmer mhm. in den neuen Ländern, der klar positioniert hat und so viel Gegenwind bekommen hat, dass er existenzsichernd zurückziehen musste, sage ich mal, oder zumindest relativieren musste. Deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, sich sehr genau zu überlegen, was man sagt mhm. und nicht unnötig Dinge, die nicht zusammengehören, über einen Kamm zu scheren oder unnötig pauschale Aussagen zu machen.
Was wäre denn sowas, wo du jetzt sagen würdest, das ist unnötig pauschal oder unnötig über einen Kamm?
Ich glaube zum Beispiel nicht, dass man sagen kann, dass alle AfD-Wähler rechtsradikal sind. Mhm. Und ich glaube ehrlicherweise noch nicht mal, dass man sagen kann, dass die Mehrheit der AfD-Wählerinnen und Wähler rechtsradikal sind. Sie unterstützen aber eine Partei, die Menschen in ihrer Mitte nicht nur toleriert, sondern in leitenden Funktionen hat, die man rechtlich abgesichert als Faschisten bezeichnet. Mhm. Und dementsprechend tue ich mir schwer mit einer pauschalen Aussage zu den AfD-Wählerinnen und Wählern. Da gibt es ein ganz breites Spektrum an Gründen, warum die Partei gewählt wird. Oder aber zu der Partei als Organisation und wie sie arbeitet und welche Themen sie wie bedient. Und das ist was ganz anderes. Dazu kann ich mich äußern.
Auch das ist ja, finde ich, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil der Arbeitsplatz ist ja einer der Orte in der Gesellschaft und vielleicht ist es sogar einer der verbleibenden Orte. Also so, ich finde, diese Orte gibt es gar nicht mehr so häufig, wo Menschen täglich zusammenkommen, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben, ganz unterschiedliche Meinungen haben und Standpunkte vertreten. Und das ist ja auch eine große Chance für eine Gesellschaft, in Verbindung zu bleiben. Also wo siehst du da die Rolle von Führungskräften, diesen Dialog möglich zu machen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite klare Grenzen zu ziehen, wenn demokratische Grundwerte verlassen werden?
Ja, genau da. Wenn demokratische Grundwerte verlassen werden, ja. Das ist im Grunde genommen schon die Antwort auf die Frage. Mir geht's um die berühmten roten Linien, die überschritten werden. Ja. Und eine dieser roten Linien ist klar, wenn persönlich diffamiert wird, wenn diskriminiert wird, wenn das, was Artikel 3 unseres Grundgesetzes so schön formuliert, nicht gewahrt wird. Also wenn Menschen, ohne dass es einen sachlichen Grund dafür gibt, unterschiedlich behandelt werden oder aber wenn sie in ihrer Menschenwürde, dem Grundfest unserer Verfassung, angegriffen werden. Und das ist der Moment, wo Führungskräfte einschreiten müssen. Mhm. Welche Wahlentscheidung ein Mensch trifft, das ist was ich nie ernsthaft diskutieren würde und ich würde auch keine Wahlempfehlung abgeben. Was man aber schon sehr genau sagen kann, ist, überlegt euch, wen ihr wählt und was die Aussagen dieser Parteien sind.
Würdest du teilen, welche Partei du selbst wählst?
Ja, aber ich bin einer dieser klassischen Wechselwähler, um ehrlich zu sein. Ich kann das hier sagen. Ich bin in meiner Grundeinstellung ein liberaler Mensch, was aber nicht heißt, dass ich unbedingt die FDP wähle. Ich habe viele Elemente, die ich sicherlich bei den Grünen auch gut finde und auch bei konservativen Parteien. Und von daher geht es für mich ganz stark auch um Kontext. Ich lebe in Bayern und wenn ich mir angucke, welche unselige Allianz dort die CSU mit den Freien Wählern eingeht, dann kann ich offen sagen, dass ich keine dieser Parteien wähle, weil sie so miteinander umgehen und weil sie so mit dem Thema Rechtsradikalismus auch umgehen, wie sie das tun. Für mich ist es einfach unsäglich, wie dort Narrative bedient werden, die Schwellen verschieben und dazu führen, dass eine Partei wie die AfD ungewollt, aber im Ergebnis dann doch hoffähig gemacht wird.
Ich glaube, was viele Menschen gar nicht so bewusst ist, ist, dass Burger King ja eigentlich ein Unternehmen von kleinen Unternehmern oder kleineren Unternehmen ist. Das ist ein Franchise. Ich glaube, 90% der Restaurants sind in Franchise geführt. Macht das ein politisches Engagement eigentlich schwerer oder leichter?
Es ist ehrlicherweise für mich neutral. Also richtig ist, wir haben ungefähr 750 Restaurants in Deutschland. Mhm. Davon sind in einfachen Zahlen 600 im Franchise betrieben. Das heißt Unternehmerinnen und Unternehmer, die für ihr Unternehmen mit ihren Mitarbeitern stehen. Und wir betreiben ungefähr 150 Restaurants selber. Ich gehe ja nicht durchs Unternehmen und betreibe dort politisches Engagement, sondern ich äußere mich stark auf sozialen Medien oder auf meinem Blog oder außerhalb und zu den Themen, die uns als Unternehmen betreffen, natürlich auch im Unternehmen. Und wir haben Anfang des Jahres, du hast ja eben gesagt, ich bin im Dezember eingestiegen in dieser Rolle als CEO. Wir haben Anfang des Jahres sowohl eine Roadshow gehabt mit allen Franchise-Partnerinnen und Franchise-Partnern, als auch eine Convention mit unseren Restaurantmanagerinnen und Restaurantmanagern. Und in beiden Veranstaltungen habe ich auch darüber gesprochen, welche Werte im Unternehmen hochgehalten werden und wie wir miteinander und mit unseren Gästen umgehen wollen. Das ist, wenn es da um Diskriminierungsfreiheit geht, natürlich auch ein politisches Thema. Aber es ist natürlich auch ein operatives Thema des Unternehmens. Die Frage ist ja, wie trete ich denjenigen gegenüber, die zu mir kommen und bei mir gerne ein gutes Erlebnis haben wollen, wie verhalte ich mich denen gegenüber und wie begrüße ich die? Und ehrlicherweise ist es so, dass diese Branche dort wahrscheinlich weiter ist als viele andere. Wir beschäftigen bei uns im Unternehmen über 100 Nationen. Das ist mehr als die Hälfte auf der Welt. In den Restaurants haben ungefähr ein Drittel einen deutschen Pass, der Rest nicht. Schulungen, die wir machen, machen wir in vielen verschiedenen Sprachen, damit Mitarbeitende, die in der Küche sind, auch in ihrer Sprache verstehen, was bei der Hygiene wichtig ist. Dementsprechend hat interkulturelles Arbeiten und Eingehen aufeinander und Toleranz bei uns inhärent einen völlig anderen Stellenwert nochmal als in einem Unternehmen, das, und das meine ich jetzt nicht wertend, irgendwo auf der Alp sitzt und nahezu ausschließlich Mitarbeitende hat, die schon immer da gewohnt haben. Das ist schon eine andere Welt, in der wir uns bewegen. Was aber auch an die Führungskräfte dann andere Anforderungen stellt und was potenziell auch andere Konflikte mit sich bringt und Herausforderungen mit sich bringt, die man lösen muss.
Und hast du denn da auch von Mitarbeitenden jetzt schon Feedback bekommen eben zu deinem Engagement? Weil ich finde, auch das ist ja eben eine große Frage für Führungskräfte. Wie will man überhaupt für so einen Wert wie Diversity ernsthaft eintreten, wenn ich dann billigend in Kauf nehme, dass die attackiert werden im Geschäft oder sobald sie die Tür aufmachen und raus aus der Tür gehen?
Ja, ich nehme es eben da, wo ich Einfluss habe, nicht billigend in Kauf. Und die Aussage, die ich eben beschrieben habe, die ich bei Apollo als CEO getätigt habe, die tätige ich bei Burger King auch so. Das Zweite ist, Diversity ist ja was sehr Breites. Und ich nenne mal ein anderes Beispiel, auch deswegen, weil ich das jetzt auch bei Burger King schon gesagt habe. Ich habe mal vor einigen Jahren zum Equal Pay Day eine E-Mail an alle Mitarbeitenden geschrieben, wo ich gesagt habe, wenn irgendjemand bei uns im Unternehmen glaubt, dass er im Gehalt diskriminiert wird, dass er schlechter bezahlt wird als jemand anders, der die gleiche Arbeit macht, die gleichen Qualifikationen hat, insbesondere wenn Frauen glauben, sie werden ungleich gegenüber Männern bezahlt, dann möchte ich das wissen. Wir haben hier eine E-Mail-Adresse eingerichtet, da könnt ihr hinschreiben, ich lese alles und ich kümmere mich drum. Und natürlich war das im Vorfeld eine Diskussion, die wir in der Geschäftsleitung hatten. Und es ist sicherlich auch nicht verwunderlich, wenn manchen Leuten da eine Schweißperle auf die Stirn kommt und so kommt dann in der Diskussion die Frage, oh ja, was machen wir denn, wenn sich ganz viele da melden? Und dann ist die Antwort, ja, wenn das so ist, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir das lösen. Ein Glück, dass wir es dann wissen. Es haben sich zum Glück relativ wenige gemeldet und die meisten, die von den wenigen, die sich gemeldet haben, haben gesagt, ich möchte einfach mehr Geld verdienen. Da war zum Glück nicht mehr Diskriminierung. Dann weiß man, dass im Zweifelsfall es ein Kommunikationsdefizit zwischen Mitarbeitern und Führungskraft gibt, wenn das so ein drängendes Thema ist, das so eskaliert wird. Aber es gab auch ein paar Fälle, in denen in der Tat ungerecht ungleich bezahlt wurde. Und die wenigen Fälle, die es gab, waren in der Regel in der Erwerbsbiografie bedingt, dass Frauen ausgestiegen sind und mit ihrem alten Gehalt wieder eingestiegen sind, aber in der Zwischenzeit eben was passiert ist und sie eigentlich nie wieder aufgeholt haben. Und das haben wir dann glatt gezogen. Das geht dann in der Wirkung über diese Einzelfälle hinaus. Es wird dann im Unternehmen akzeptiert, dass das der Anspruch des Unternehmens ist, mit diesen Themen so umzugehen und dass es ernst gemeint ist. Und das ist das, worum es dann oft eben auch geht, eine Kultur zu schaffen, in der ein vernünftiger Umgang miteinander üblich ist und in der eben Diskriminierung im Sinne von Ungleichbehandlung ohne guten sachlichen Grund unterbleibt.
Du hast ja vorhin auch gesagt, bei deinem Beispiel noch bei Apollo, dass du das eben nicht dulden willst, wenn es von Kundinnen und Kunden kommt oder eben auch von anderen Mitarbeitenden. Kannst du dich denn an einen Fall erinnern, wo ihr euch auch von Menschen im Unternehmen getrennt habt, weil die andere rassistisch beleidigt haben?
Ja, natürlich. Mehrere Fälle. Jetzt nicht so viele, dass man eine Statistik aufmachen könnte, aber mehrere und spontan erinnere ich mich an einen ziemlich krassen Fall von Homophobie, wo wir gesagt haben, das akzeptieren wir nicht. Und das hat dann auch zur Trennung geführt. Und dann ist es mir ehrlicherweise auch fast egal, wie wasserdicht dieser Fall arbeitsrechtlich ist, um die Mitarbeitenden, die betroffen sind, zu schützen, aber auch um klare Kante zu zeigen und glaubwürdig zu bleiben, muss man an dieser Stelle handeln. Man kann nicht sagen, das ist uns wichtig, aber wir haben nicht den Mut, dann auch den Schritt zu gehen.
Und schult ihr auch im Unternehmen zu solchen Themen? Also viele Menschen tätigen ja auch Aussagen und sagen, oh, es war mir gar nicht bewusst, dass das homophob ist oder es war mir gar nicht bewusst, dass es rassistisch ist. Oft genug ist es eine Ausrede. Auch dazu können wir gleich noch sprechen, dass das ja ein Diskurselement ist. Also das will ich jetzt gerade gar nicht wegreden. Aber manchmal, es gibt auch die Fälle, wo Unwissenheit dahinter ist, sagen wir es mal so.
Ja, also in meiner neuen Rolle haben wir das noch nicht gemacht. Das ist auch ein bisschen kurz. Ich bin noch innerhalb der 100 Tage, sag ich mal. Aber in meinem alten Unternehmen haben wir zumindest für alle Mitarbeitenden, die andere einstellen, eine Training gemacht zum Thema Unconscious Biases, weil viele von den Dingen, die dann letztlich verhindern, dass diskriminierungsfrei gehandelt wird, ja gar nicht bewusst geschehen, sondern irgendwo unbewusst ablaufen, weil irgendwelche Biases da sind, die dann zu Entscheidungen führen, die am Ende des Tages diskriminierend sind. Und da haben wir relativ viel Kraft und Energie reingesteckt, das zu thematisieren und dazu auch zu trainieren. Und ich glaube, dass das für viele Unternehmen gut wäre, das zu tun. Und das steht sicherlich auch auf meiner Agenda für die Zukunft.
Und jetzt waren wir schon bei deinem Blog. Und das, finde ich, ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ich war extrem überrascht, weil du da ja auch im Diskurse aufmachst und die diskutierst. Wie ist es zu diesem Blog gekommen?
Das war eine ganz lustige Geschichte. Ich habe einige Jahre in der Konsumelektronik gearbeitet und habe dort eine der größten Messen weltweit in Las Vegas besucht. Und mir ist die Situation in den USA, ich sag mal salopp, ziemlich auf den Nerv gegangen, dass man keine Straße überqueren kann, ohne dass da irgendeiner steht, der einem dabei hilft. Und außerdem war die Messe auch gruselig organisiert. Und ich saß dann auf dem Rückflug wartend in der Lounge und der Flieger war noch verspätet. Also ich war etwas genervt, um ehrlich zu sein. Und habe dann vor lauter Langeweile mir meinen Frust von der Seele geschrieben und habe das der damaligen Pressesprecherin des Unternehmens geschickt. Und dann bin ich im Flieger gestiegen, das Thema war für mich durch. Und als ich dann zurück im Büro wieder war, saß die Kollegin bei mir und sagte, das ist echt gut geschrieben. Ich habe das mit unserer Agentur besprochen. Wir sind der Meinung, Sie sollten einen Blog machen. Ich sag, okay. Und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, hatte auch Lust drauf. Das hat eine ganz spannende Dynamik entfesselt. Und was ich total interessant war, dass von Tag 1 an ein extrem hoher Anteil der Klicks aus dem Unternehmen kam. Wir haben das dann nachverfolgt und intern diskutiert. Und eine der Deutungen war, wenn man sich als Führungskraft mit seiner Meinung in die Öffentlichkeit begibt und sich auch für Diskussionen öffnet, hat das eine völlig andere Glaubwürdigkeit, als wenn ich eine E-Mail an alle schreibe. Also wenn ich mich gegen Rechtsradikalismus positioniere und tue das nicht nur in einem Anschreiben an alle Mitarbeitenden, sondern poste es auf LinkedIn, auf Facebook und auf dem Blog, auf dem ich Kommentarmöglichkeiten habe, dann muss ich ja wirklich ernst meinen. Und damit hat es intern auch eine andere Glaubwürdigkeit als der Firmenflurfunk oder die Firmenkommunikation, die ja immer so in dem Verdacht steht, so ein bisschen Rufberichterstattung zu sein. Und das fand ich eine ganz spannende Erkenntnis. Und deswegen habe ich es auch weitergetrieben, weil die Themen, die mir wichtig sind, die möchte ich gerne glaubwürdig vertreten.
Und du hast da ja auch einen Text veröffentlicht über die häufig genutzte Formel, man wird ja wohl noch sagen dürfen, und warum diese Formel in deinen Augen eben nicht der Kommunikation, sondern eigentlich der Spaltung dient. Und wie bist du darauf gekommen, also quasi diesen Beitrag zu schreiben? Was hast du beobachtet? Was ist das, was dich dazu eigentlich auch umtreibt.
Ich bin gestolpert über einen sehr guten Newsletter, der heißt Wie Rechte reden, von einer jungen Journalistin, Maria Timchenko, die das mit ihrem Kollegen zusammen betreibt, wo über Narrative von Rechten geschrieben wurde. Und ich hatte mich vorher schon mal mit dem Thema beschäftigt und bin dann wieder über dieses Thema gestolpert. Und für mich ist Sprache und Manipulation etwas mit Sprache, wo ich ganz feine Antennen für habe. Ich lebe in der Nähe von Nürnberg. In Nürnberg gibt es das Dokumentationszentrum am Reichsparteitagsgelände. Und das hat aus meiner Sicht wahrscheinlich museumspädagogisch das Beste, zumindest was ich kenne, zu der Frage, wie haben eigentlich die Nazis die Macht ergriffen? Also wie ist das in 33 abgelaufen? Was dort erschreckend ist, ist die Geschwindigkeit, in der das passiert ist, die vorherige Planung, mit der das umgesetzt worden ist, aber auch die Mechanismen, die dabei bedient worden sind und welche Narrative dazu genutzt wurden. Und man entdeckt dort erschreckende Parallelen im heutigen Verhalten der AfD zu dem, was damals passiert ist. Damit will ich nicht sagen, dass die AfD das Gleiche machen will, was die NSDAP damals gemacht hat. Aber die Mittel, die genutzt werden, um mehr Macht zu erlangen, sind erschreckend deckungsgleich. Und eins davon ist die Verächtlichmachung von Funktionsträgern im Staat, von allen Politikern. Das andere ist die Verächtlichmachung von Medien, das Stichwort Lügenpresse, was ich komplett unsäglich finde. Und das dritte ist es eben, Themen so zu verdrehen, dass sie gedankenlos nachgeplappert werden, aber damit Grenzen verschieben. Und dieses, man wird ja wohl noch sagen dürfen, baut an vielen Stellen auf ein Missverständnis auf. Das eine ist, es kommt oft einher mit, dass ja die Meinungsfreiheit des Grundgesetzes. Die Meinungsfreiheit des Grundgesetzes dient dem Schutz des Einzelnen vor dem Staat, aber hat nichts damit zu tun, dass einzelne Menschen untereinander nicht sagen könnten, ich will das nicht hören. Der Staat darf es nicht verbieten. Die Meinungsfreiheit sagt aber, wenn man sie denn schon auf das Verhältnis zwischen Menschen übertragen will, garantiert nicht aus, dass man sagen kann, was man will, aber das Echo nicht ertragen kann. Und dieses Narrativ, man wird ja wohl noch sagen dürfen, wehrt sich ja in aller Regel dagegen, dass man was sagt und andere sagen, das stimmt überhaupt nicht oder da bin ich völlig anderer Meinung. Das sind dann Mechanismen, die dazu führen sollen, dass andere eben genau das nicht mehr tun. Also ich kann meine Meinung sagen und indem ich vorwegnehme, dass andere dagegen sind, bewirke ich, dass sie erst gar nicht dagegen sind und damit steht dann nur meine Meinung da. Und das ist einer der Mechanismen, der genutzt wird. Genauso wie Rechtsradikale oder Faschisten wie Höcke eben, wenn sie überhaupt irgendwo eine Kommunikationsplattform geliefert bekommen, vorher schon hingehen und sagen, dass andere das verächtlich machen werden, damit, wenn es dann passiert, die Leute sagen, ja, hat er gleich gesagt und damit ist es die falsche Ansicht und ich folge dem, was Herr Höcke sagt. Und das sind rhetorische Tricks oder manipulative Tricks, die genutzt werden, denen man entgegentreten muss, damit sie sich nicht einschleifen und damit sie nicht die Wahrnehmung verschieben. Und deswegen finde ich es wichtig, diese Narrative aufzudecken. Und deswegen habe ich auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, weil das etwas ist, was immer mehr nach meiner Wahrnehmung in der öffentlichen Diskussion ist. Und wenn dann ein Showmaster, wenn er sich verabschiedet, sagt, dass er sich deswegen verabschiedet, weil er Dinge im Fernsehen nicht mehr sagen kann, die er zu Hause auf dem Sofa sagt, dann würde ich sagen, doch, die kannst du sagen, aber da musst du eben nur ertragen, dass dir andere Leute sagen, das ist aus der Zeit gefallen und ich habe eine andere Meinung.
Auch auf LinkedIn wurde ja diese Debatte geführt, wenn ich jetzt in Hamburg hier auf die Straße gehe und demonstriere, dann ist das wichtig und dann ist das gut, aber das erfordert sicherlich eine ganz andere Mut und Engagement als Menschen, die in Kleinstädten auf die Straße gehen, wo eben Rechtsextreme schon sehr präsent sind im Stadtbild. Und da gibt es natürlich auch Filialen und Frontline-Workers. Es gibt auch viele Studien, die zeigen, dass Frontline-Worker eben das dann auch sehr direkt erfahren, sehr viel Hass und Hetze ausgesetzt sind. Hast du einen Tipp oder eine Idee, wie man diese Menschen stärken kann, die eben auch dort genau arbeiten und leben und diesem Rassismus eben auch ausgesetzt sind?
Sicher ist es wichtig, gerade diesen Menschen die Gewissheit zu geben, dass jemand hinter ihnen steht. Und kein vernünftiger Mensch kann es ja gut finden, dass rassistisch beleidigt wird. Und dementsprechend ist es die Pflicht des Unternehmens, dort den Mitarbeitenden auch den Rücken zu stärken und ihnen klarzumachen, dass sie sich dagegen zur Wehr setzen dürfen. Es ist aber nach meiner Wahrnehmung auch nicht so, als kämen ständig irgendwelche Leute in irgendwelchen Läden und würden die Mitarbeitenden beleidigen. Das passiert vielleicht subtiler, was es nicht besser macht, aber ich glaube, das passiert durchaus auch in großen Städten, die ja ihre entsprechenden Viertel haben, wo bald auch Menschen leben, die verblendet sind und auf dem falschen Weg unterwegs sind. Insofern ist es, glaube ich, schon ein flächendeckendes Thema, bei dem es wichtig ist, das Vertrauen und die Gewissheit zu geben, dass damit richtig umgegangen wird, wenn solche Fälle auftauchen. Und ich glaube, es ist noch viel wichtiger, das zu tun im internen Dialog als gegenüber Kundinnen und Kunden. Damit will ich ganz gewiss nicht sagen, dass es eine weniger schlimme Diskriminierung gibt. Aber die Menschen, die davon betroffen sind, können damit im Alltagsleben bei allem Leid, den das verspürt, glaube ich, oft ganz gut umgehen und haben ihren Weg gefunden, damit umzugehen. Passiert das am Arbeitsplatz von Kolleginnen oder Kollegen oder noch viel schlimmer von Vorgesetzten, dann hat das nochmal eine noch dramatischere, ja, Qualität ist ein schlechtes Wort in dem Zusammenhang, eine noch dramatischere Auswirkung. Und deswegen glaube ich, gerade da ist es wichtig, dass das Unternehmen in seinem Wertesystem klar macht, wir tolerieren das nicht. Und wenn es auftritt, auch ohne Ansehen der sonstigen Erfolge und Leistungen der Personen, die diese Verfehlungen begehen, Konsequenzen ergreift. Und das heißt Trennung.
Jetzt hast du schon mehrmals auch Werte angesprochen, wertebasierte Führung. Was sind denn deine 5 wichtigsten Werte?
Ich habe ja eben schon mal ein bisschen aus meiner Historie erzählt, dass ich eine juristische Ausbildung habe und mich für Verfassungsrecht sehr interessiert habe und das in Maßen auch nach wie vor tue. Und ich glaube, dass unser Grundrechtekanon, wie vieles andere im Grundgesetz, eine sensationelle Leistung ist, der auf einer historischen Erfahrung der Väter und Mütter des Grundgesetzes basiert, aber heute noch unser Zusammenleben besteht. Und über allem steht die Menschenwürde, dass die unantastbar ist. Und daraus leiten sich fast alle Dinge, die danach kommen, ab. Ich habe ein liberales Weltbild. Ich bin zumindest in meinem Studium im Rheinland sozialisiert. Jede Heck ist anders, was sehr stark auf das Konto Diversität einzahlt. Also, wenn ich es ein bisschen konkreter mache, für mich ist es sehr wichtig, dass jede Form von Diskriminierung, von Herabsetzung in der Menschenwürde oder von Angriff auf die Menschenwürde unterbleibt. Für mich ist Gleichbehandlung etwas sehr wichtig. Ich engagiere mich sehr intensiv im Umfeld Diversity und das ist noch verkürzt. Richtigerweise ist es ja Diversity, Equity, Inclusion und Belonging. Und nur wenn man alle 4 spielt, dann wird auch ein paar Schuhe draus. Und ein Teilbestandteil davon ist, wenn wir wieder aufs Unternehmen zurückkommen, sicherlich, dass ich ein hohes Engagement dafür habe, Frauen in Führungspositionen zu fördern und wenn sie diese haben, zu begleiten. Unter anderem seit vielen Jahren als Cross-Mentor in dem wunderbaren Programm der Initiative Women into Leadership, wo Frauen, die schon Führungsrollen haben, auf ihrer Rolle ins C-Level begleitet werden. Da habe ich schon eine ganze Reihe von Mentee begleiten dürfen, was immer wechselseitig bereichernd war. Und wo ich tatsächlich auch ganz tollen Frauen in ihrer Karrieresituation weiterhelfen konnte. Also das ist so der Themenkontext, der mich beschäftigt. Ansonsten halte ich es da mit meiner Mutter oder mit meiner Oma. Es geht um Anstand. Ja. Und das ist für mich so eine Wertschnur. Die Frage des Verhaltens ist immer, wird meine Mutter sagen, Junge, was hast du denn da gemacht? Oder das war gut so. Und das ist für mich eine gute Richtschnur für alle Werte.
Hat dir das denn eigentlich schon mal geschadet? Also hast du schon mal eine Position zum Beispiel nicht bekommen, weil ein Unternehmen gesagt hat, oh Gott, dann macht er noch ernst mit diesen Sachen und dann müssen wir uns wirklich verändern. Das ist anstrengend.
Die ehrliche Antwort ist, ich weiß das nicht, aber ich wäre fast bereit zu wetten, dass dem so ist. Gleichermaßen sage ich aber auch, es ist mir ehrlicherweise völlig egal. Ich habe immer das Glück gehabt, spannende Positionen übertragen zu bekommen, spannende Aufgaben übertragen zu bekommen. Und wenn ein Unternehmen mich nicht in einer führenden Rolle sehen möchte, weil es Sorge dafür hat, dass ich mich zu diesen Themen, zu denen ich mich äußere, so äußere, wie ich das tue, dann würde ich mich in diesem Unternehmen auch nicht wohlfühlen und wäre damit auch nicht der Richtige für dieses Unternehmen. Also ein Unternehmen, das mir sagen würde, wir akzeptieren nicht, dass du Kunden des Laden verweist, die Mitarbeitende lautstark rassistisch beleidigen, in dem Unternehmen würde ich nicht arbeiten wollen.
Und hast du den Eindruck, dass Kundinnen und Kunden da stärker drauf achten? Also Studien ergeben das immer wieder. Die zeigen, Menschen achten heute viel stärker auf die Werte eines Unternehmens, welche Werte ein Unternehmen vertritt.
Also ich glaube, in meiner Blase und wahrscheinlich auch in deiner Blase ist das so. Aber in der Breite der Bevölkerung glaube ich da nur sehr eingeschränkt dran, weil ich schon sehr oft desillusioniert wurde. Ich habe vor vielen Jahren, ich habe ja eben erzählt, dass ich eine Zeit lang im Bereich Konsumelektronik gearbeitet habe. Und da haben wir ein Kabel entwickelt, was möglichst schadstofffrei ist. Mit allem, was damit zusammenhängt, nicht nur Verpackung, sondern auch das Produkt selber. Und die Marktforschung vorher hat klar gesagt, jawohl, Menschen sind bereit für solche Produkte mehr Geld zu bezahlen und die wollen das haben. Und wir fanden das auch alle toll. Am Ende des Tages wurde es aber dann doch nicht ernsthaft gekauft, weil die Kunden dann doch auf eine bekannte Marke zurückgreifen. Oder aber das Gutfinden am Ende des Tages aber was anderes wollen. Deswegen gibt es Gruppen, die das tun und das ist auch gut. Aber ich glaube nicht, dass das in der Breite des Massenmarktes der Kundschaft so ist.
Da kann es ja, glaube ich, eben auch da als CEO super heikel werden. Ich denke da an den Fall von Danone. Ich habe den Namen jetzt nicht präsent. Ich verlinke die Studie. Da gab es einen CEO, der eben soziale und umweltpolitische Standards sehr stark im Unternehmen verankern wollte. Die Mitarbeitenden fanden es eigentlich auch gut. Und da sind aber dann aktionistische Investoren, also ein aktivistischer Investor hat damals zu seinem Sturz geführt, die einfach gesagt haben, möchte meinen Share haben. Also deswegen kann man damit ja dann auch die Karriere riskieren oder vielleicht sogar die Veränderung riskieren, indem man auch von anderen Stakeholdern gestoppt wird.
Da sage ich jetzt ein bisschen trotzig, wenn es denn passiert, dann passiert's. Das heißt ja nicht, dass es falsch war. Mhm. Sicherlich sind börsennotierte Unternehmen mit einem hohen Anteil an freifloatenden Anteilen, wo aktivistische Investoren reingehen können, nochmal mit einer ganz eigenen Problemstellung konfrontiert. Die Frage ist dann, was kann das Unternehmen und was können die anderen Shareholder am Ende des Tages auch aushalten? Für mich führt das aber zurück zu dem, was ich eben schon mal gesagt habe. Wenn das so ist, dann bin ich persönlich der Falsche für das Unternehmen. Für mich ist auch beim Thema Diversität oder Ökologie der antreibende Faktor nicht primär die Profitabilität des Unternehmens. Es ist eine höchst willkommene Begleiterscheinung, dass divers aufgestellte Unternehmen erfolgreicher sind als nicht divers aufgestellte. Aber selbst wenn es nicht so wäre, wäre es richtig, das zu tun. Und deswegen mein Anspruch.
Jetzt hast du das Thema Ökologie selbst angesprochen. Ich habe mit mir gerungen, weil das war interessant. Ich habe vorher auch mit Menschen gesprochen und ich habe gesagt, ja, ich treffe den CEO von Burger King und wir sprechen über Rechtsextremismus. Und ganz oft kam so eine Verknüpfung, naja, aber das Unternehmen an sich, das hat der Rindfleisch noch nicht von der Karte gestrichen. Es findet sofort im Kopf eine Verknüpfung statt, die, glaube ich, daran liegt, dass Menschen aus dem politischen Spektrum, für das du dich engagierst, häufig auch dafür eintreten, eben den Klimawandel zu verhindern, kein Fleisch mehr zu essen.
Ja, ich habe eben schon mal gesagt, dass ich eine liberale Grundhaltung habe. Und das zieht sich durch mein Leben durch, auch durch mein Berufsleben. Das trifft sich auch ganz gut bei dem Unternehmen, für das ich jetzt arbeite. Weil ich nicht glaube, dass man Menschen, erwachsene Menschen, wirklich gut erziehen kann. Mhm. Also das, was vor, ich glaube mittlerweile ist es schon 10 Jahre her, mal unter dem Überbegriff gelaufen ist, lass uns einen Veggie-Day in der Kantine verpflichtend machen. Und was eine Riesenwelle ausgelöst hat, der Empörung, zeigt, dass eben viele Menschen für sich selber entscheiden wollen, was richtig ist und was nicht und was sie essen und was sie nicht essen. Und deswegen wehre ich mich, unabhängig von der Rolle, in der ich bin, dagegen, erwachsene Menschen, solange sie bestimmte Grenzen nicht überschreiten, vorzuschreiben, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben. Und ich glaube auch, dass es komplett erfolglos ist. Da hat ja die Prohibition schon gezeigt, dass es nicht hilft, Alkohol zu verbieten. Es wurde mehr getrunken, wie in vielen anderen Ländern auch, wo Alkohol unter strenger Reglementierung ist. Das heißt, es kann aus meiner Sicht nicht darum gehen, etwas zu verteufeln und mit dem erhobenen Zeigefinger rumzugehen, sondern das Richtige ist, Wahlmöglichkeit anzubieten. Und ganz spannend, Burger King hat seit nun mal über 50 Jahren als Slogan, und das wissen die meisten Menschen wahrscheinlich gar nicht, international Have it your way. Und das passt ganz gut zu meiner Grundeinstellung. Jeder soll es auf seine Art und Weise haben. Das bestimmt die Unternehmenskultur, das bestimmt aber auch die Produkte. Seit ein paar Jahren, das ist gar nicht mein Verdienst, sondern es ist Unternehmen von anderen vorher schon als Initiative eingesteuert worden, aber war für mich auch ein Grund, zu dem Unternehmen zu gehen, werden wahlweise eben die Produkte nicht nur mit Beef, sondern auch mit einem Plant-Based Patty angeboten. Und das heißt, die Menschen haben die Wahl. Insofern, ja, wir stehen bei vielen für Beef, aber wir haben jetzt gerade dieser Tage kommuniziert, dass wir den Preis für Plant-Based Produkte jetzt mal 10 Cent günstiger ansetzen als das vergleichbare Beef-Produkt. Nicht, weil wir missionieren oder erziehen wollen, sondern wir machen es günstiger, um mehr Leute dazu zu bringen, das auszuprobieren. Wir wollen die Möglichkeit bieten. Und wenn das am Ende dazu führt, dass die Mehrheit der Kunden sagt, ich denke über meine Ernährung nach und aus ethischen Gründen oder aus welchen auch immer möchte ich auf Fleisch verzichten und mich plant-based ernähren, ja, dann herzlich willkommen. Das Angebot ist da.
Und eine letzte Sache, die ich noch ansprechen möchte, weil du hast am Eingang des Gesprächs genau diesen Diskurs auch schon mal aufgemacht, dass rechtsextreme Parteien und auch die AfD das Vertrauen schwächen in die Demokratie, in politische Entscheidungsträger. Und was ich extrem spannend finde, ist, dass sich in diesem Zuge auch die Ansprüche an Führung so sehr verschoben haben. Also es gibt die neuen Zahlen aus dem Edelman Trust Barometer. Das ist eine internationale Erhebung, die eben zeigt, die Menschen schenken Unternehmen und insbesondere ihrem eigenen Arbeitgeber wahnsinnig hohes Vertrauen. Also da sind viel höhere Vertrauenswerte als gegenüber PolitikerInnen, gegenüber Nichtregierungsorganisationen. Und was bedeutet diese neue Rolle auch für Führungskräfte in Unternehmen?
Ein hohes Maß an Verantwortung.
Ja.
Weil dieses Vertrauen darf auf keinen Fall enttäuscht oder noch schlimmer missbraucht werden. Und das klingt jetzt so 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber mir ist es sehr ernst damit. Wenn Menschen Anker verlieren, die eigentlich immer recht stark waren, also man hat schon immer über Bonn oder Berlin irgendwo gelästert, aber nicht in der Dimension, in der es jetzt passiert, wo auf einmal alle Vollidioten sind und den Untergang des Abendlandes haben wollen, was natürlich völliger Blödsinn ist. Also in so einer Situation, wo Anker wegbrechen, wo Vereine als gesellschaftliche Anker immer unwichtiger werden leider, wo politische Parteien auch nicht mehr die Funktion haben, wo teilweise Gewerkschaften auch nicht mehr die Funktion haben und. Da ist es umso wichtiger, dass diejenigen, die nach wie vor Vertrauen haben, das verantwortungsvoll bespielen. Und dazu gehört für mich die klare Anforderung an alle, respektvoll auf Augenhöhe und vernünftig miteinander umzugehen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort für unser Thema. Ich habe jetzt noch 3 weitere Fragen, die ich jedem Gast stelle, damit alle Hörerinnen und Hörer noch eine gute Empfehlung mitnehmen können. Was hast du zuletzt gekauft oder entdeckt, was deinen Alltag ein bisschen besser macht? Vom Fusselrasierer bis zum Gravelbike war schon alles dabei.
Ich bin wahrscheinlich dichter am Fusselrasierer als am Gravelbike. Mich nervt das die Vielfalt der Ladekabel. Ich bin sonst sehr für Vielfalt, aber mittlerweile überall andere Anschlüsse und man braucht tausende von Ladekabeln. Und ich habe mir jetzt so ein schönes Ladekabel gekauft, was 3 Anschlüsse hat. Einen für mein iPhone, wo ich noch den alten Lightning-Haster, glaube ich, habe, USB-C und den Micro-USB. Aber das habe ich mir bunt in Regenbogenfarben gekauft, damit der Alltag ein bisschen farbiger ist, was ganz lustige Gespräche im Zug schon mal ergibt. Aber das macht meinen Alltag als Kleinigkeit irgendwie leichter, weil ich nicht mehr so viel Kabel mit mir rumschleppe.
Ja, Kabelsalat hasst jeder. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt?
Wenn es eins gibt, was ich häufig verschenkt habe, dann ist das ein ganz kleines Büchlein. Mhm. Das trägt den Titel Antisemitismus in der Sprache und ist von Ronen Steinke. Kostet, glaube ich, noch nicht mal 10 Euro und ist für mich etwas, was jeder gelesen haben sollte und jede, weil es zeigt, wie manipulativ Sprache eingesetzt wird, um Menschen zu diskreditieren. Und da sind total viele Wörter drin, die man selber auch gedankenlos wahrscheinlich gebraucht. Und deswegen finde ich es ein ganz tolles Buch.
Super, werde ich auf jeden Fall verlinken. Letzte Frage, was möchtest du unbedingt noch lernen und vielleicht als nächstes lernen?
Ich habe ehrlicherweise wahrscheinlich so eine klassische Antwort, diese und jene Sprache oder dieses und jenes Hobby. Ich muss gestehen, ich habe sowas nicht. Ich bin ein total neugieriger Mensch. Ich probiere wahnsinnig viele Dinge aus, auch total unterschiedliche. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel als Geschenk von meiner Frau bekommen, ein Messer selber zu schmieden. Und da waren wir ein ganzes Wochenende in der Schmiede und haben das Messer geschmiedet. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Aber das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das möchte ich weiter lernen und perfektionieren. Ich reise sehr viel. Ich habe, bevor ich meine Rolle angetreten bin, war ich ein paar Monate im Motorrad in Marokko und auf Sri Lanka und in Europa unterwegs und habe da wahnsinnig viel über Menschen gelernt, über Kulturen gelernt. Und das möchte ich gerne, trotz all der Hektik und der sicher einspannenden Rolle, in der ich jetzt bin, aufrechterhalten, diese Dinge zu lernen.
Lieber Jörg, vielen Dank für den Besuch. Wir gehen jetzt noch in die Kantine und ich bin gespannt, für welche unserer Option du dich entscheidest. Die vegetarische, die vegane oder die eine Fleischoption von 4.
Mal gucken, was eure Kantine so bietet. Vielen Dank für das Gespräch. Mir hat es riesig Spaß gemacht.
Das war Jörg Ehmer, der CEO von Burger King. In den Shownotes verlinke ich euch diesmal ein ganzes Lesepaket, also natürlich den Blog, das Buch, das er empfohlen hat und den Newsletter Wie Rechte reden von Johannes Giesler und Maria Timtschenko. Diesen Newsletter könnt ihr übrigens kostenlos abonnieren. Außerdem packe ich euch noch ein aktuelles Spiegel-Interview mit rein, in dem es um die Arbeit bei Burger King eher geht und die veganen Patties. Und natürlich auch noch den Artikel über den CEO von Danone, der von seinen Aktionären aus dem Unternehmen gedrängt wurde. Und last but not least, natürlich findet ihr auch Studien zu unserem Thema heute verlinkt. Unter anderem Studien, die zeigen, die meisten Menschen wünschen sich, dass Unternehmen und Führungskräfte klar Stellung beziehen. Und das sollte uns doch eigentlich Mut machen. Wenn ihr Ideen, eigene Erfahrungen oder Fragen zum Thema habt, schreibt mir. Meine E-Mail-Adresse findet ihr wie immer verlinkt. Ansonsten hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder, am besten gleich Dienstag in 2 Wochen. Ich sag bis dahin Tschüss.